1. Samuel 21. Wir haben letztes Mal gesehen, wie David fliehen musste. Er hat seinen besten Freund Tschüss sagen müssen, dem Jonathan, sich von dem verabschieden müssen. Er hat Zwischenstopp eingelegt bei Samuel, seinem Mentor, hat sich von dem verabschieden müssen und jetzt ist David ganz allein. Gott bringt ihn an diesen Punkt in seinem Leben, wo er nichts mehr hat, wo alles weg ist. Nur mehr der Herr ist da. Und das sind die Zeiten in unserem Leben, wo wir erfahren, dass er alles ist, was wir brauchen. Manchmal bringt Gott uns an solche Punkte in unserem Leben, wo er alles wegnimmt. Dass wir an ihm festhalten und dass wir Vertrauen lernen und auch seine Güte und seine Liebe für uns kennenlernen. Vers 2, Kapitel 21, da heißt es, und David kam nach Nob, das war eine Stadt in der Nähe von Jerusalem, zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech kam David aufgeregt entgegen und sagte zu ihm, warum kommst du allein und ist niemand bei dir? Das ist eine gute Sache, was David tut hier im Prinzip. Er hat eine schwierige Zeit, er hat ein echtes Problem, einen verrückten König am Hals, der ihn umbringen will. Und er läuft ins Heiligtum Gottes, in Gottes Gegenwart. Das ist weise. Wo laufst du hin, wenn es dir dreckig geht? Ins Pub? Oder flüchtest dich in deine liebste Seifenoper? Oder Alkohol oder sonstige Drogen? Wo laufst du hin? David läuft ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Das ist Weisheit, weil das ist der einzige Ort, wo wir wirklich Hilfe finden. Aber dann kommt der Priester zu ihm und sagt, warum kommst du allein und niemand ist bei dir? David war der Oberste der Leibwache von König Saul. Er war der Schwiegersohn des Königs. Er war ein Heeroberster. Warum kommt er allein? Wahrscheinlich hatte David so einen leicht blassen Eindruck im Gesicht. Hatte einige Zeit nichts gegessen. Vielleicht hat er so ausgesehen, als hätte er geweint. Und der Priester sagt zu ihm, ja David, was geht denn ab? Warum bist du allein? Und jetzt trifft David eine ganz schlechte Entscheidung. Jetzt sehen wir, wo David getrieben ist von Furcht, dieser Panik, erwischt zu werden. Wo er seinen Blick von Gott eigentlich abwendet und die Umstände sieht, diesen verrückten König, der ihn umbringen will. Vielleicht auch seiner Einsamkeit bewusst ist. Furcht erfüllt sein Herz und er beginnt zu lügen. Und das ist nie eine gute Sache. Aber das ist, wenn wir uns von Furcht treiben lassen. Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Vertrauen, ruhen in Gott. Das wäre der Gegenpol zu Furcht und Panik. Aber ich denke, wir alle kennen das, solche Zeiten, wo wir ja den Herrn lieb haben und am Herrn festhalten wollen, ihn suchen wollen, aber gleichzeitig diese Furcht unser Herz erfüllt. Weil wir unseren Blick abwenden und weil die Umstände so erdrückend sind. Und die Bibel sagt uns, Menschenfurcht ist eine Falle in den Sprüchen. Und wir werden sehen, das wird eine Falle für David, das wird eine Falle für die Priester hier. Das hat krasse Konsequenzen. David antwortete dem Priester Ahimelech, der König hat mir eine Sache geboten und sagte zu mir, niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und an den Ort beschieden. Glatte Lüge. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote in meine Hand oder was sich sonst vorfindet. Also eine Lüge, um seinen eigenen Hals zu retten. Ich denke, es wäre auch anders gegangen. Wer weiß, wie der Priester reagiert hätte, wenn David gesagt hat, hör mal zu, Priester, ich bin verzweifelt, ich komme hier in Gottes Gegenwart, bet für mich. Ich weiß nicht, was ich falsch getan habe, aber der König Saul, der zuckt aus, der will mir an den Kragen, ich bin davon gelaufen. Aber er lügt. Und das hat krasse Konsequenzen. Das zieht die Priester, diese ganze Ortschaft mit hinein. Und dieser arme Ahimelech, der hatte keinen blassen Schimmer, was abgeht. Und David gefährdet das Leben dieser Priester, das Leben dieser ganzen Stadt, um seinen Hals irgendwie zu retten. Wenn er ehrlich gewesen wäre, hätten die Priester wenigstens eine Entscheidung gehabt. Die hätten sagen können, okay, so und so sind die Fakten. Ja, David, wir unterstützen dich, machen das auf unser eigenes Risiko. Wir flüchten vielleicht sogar mit dir. Aber so erzählt er ihnen so irgendwelche Geschichten, die plausibel klingen und für die diese ganze Stadt später bitter bezahlt werden. Und die können nichts dafür. Die haben keine Ahnung. Erinnert uns daran, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Manchmal krasse Konsequenzen. Und ich denke, am schlimmsten ist es, wenn wir zusehen müssen, wie andere leiden wegen dem Mist, den wir gebaut haben. Und Lüge bringt uns nie weiter. Immer besser die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, Gott hätte hier einen Weg gehabt, wenn David ehrlich gewesen wäre. Hätte viel Schaden bewahrt. Wir haben es nicht nötig, als Christen zu lügen. Wir haben einen Gott, der die Wahrheit ist. Und einen Gott, der uns beschützen wird, wenn wir die Wahrheit sagen. Seht ihr, das war der Fehler von David hier. David hat sich nicht länger auf den Herrn verlassen. Er fängt jetzt an, in seiner Panik sich auf sich selbst zu stützen und seine Weisheit und seine kleinen Intrigen oder seine kleinen Ausflüchte und Lügen, mit denen er sich hier rauswinden will aus seiner schwierigen Situation. Gib mir 5 Brote oder was ich sonst vorfinde. Der Priester antwortet David und sagt, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da. Sie hatten im Heiligtum einen Tisch, da lagen immer 12 Brote, die sogenannten Schaubrote, im Heiligtum vor dem Herrn, sollte daran erinnern an die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Und die sollten immer frisch sein, wurden regelmäßig ausgetauscht durch neue Brote und dann wurden die alten Brote gegessen, waren für die Priester da. Und der Priester sagt, ich habe kein gewöhnliches Brot, sondern eben nur dieses Schaubrot. Wenn sich nur die Leute der Frau enthalten haben, wenn die Leute nur kultisch rein sind, dass sie von diesem heiligen Brot essen. David antwortete dem Priester und sagte zu ihm, ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt geblieben. Und die Leiber der Leute sind heilig, weil's war das noch ein gewöhnliches Unternehmen, wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein? Also er erzählt so seine Geschichte weiter, als hätte er irgendwo Leute. In Wirklichkeit sagt er die alle selber ein, die Brote. Sie haben Bauch voll gehauen. Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, denn dort war kein anderes Brot als nur das Schaubrot, das von dem Herrn nur weggenommen wird, wenn frisches Brot hingelegt wird an dem Tag, da man es wegnimmt. Lernen hier auch ein Prinzip. Und das Prinzip ist, dass menschliches Bedürfnis in Gottes Augen wichtiger ist, als irgendwelche Rituale einzuhalten, als religiöse Traditionen. Menschliche Not ist wichtiger für ihn. Jesus bezieht sich auf diese Begebenheit hier, als seine Jünger Hunger hatten und dann am Sabbat Ehren ausreißen auf dem Feld und zu essen beginnen und die Pharisäer klagen die an und sagen, hey Meister, siehst du nicht, was die hier tun? Und Jesus erwähnt es als Beispiel. Gott geht um uns Menschen und sein Wille für uns ist Liebe, wenn wir am Sonntag sehen, das ist sein Plan für uns. Und wenn ein Mensch in Not ist, hey, dann helfen wir dem. Egal, was die religiösen Traditionen sagen. Wenn du am Sonntag auf dem Weg in die Gemeinde bist Und du kommst zu einem Autounfall, fährst du nicht weiter, weil du die Tradition einhalten musst, weil du pünktlich im Gottesdienst sein willst. Hey, dann bleib stehen und hilf dieser Person. Menschliche Not ist wichtiger als Traditionen, als religiöse Pflichten, sage ich jetzt mal so. Es geht Gott immer um die Menschen. Jesus hat im Neuen Testament gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Vers 8, es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls, eingeschlossen vor dem Herrn, mit Namen Doeg. Vielleicht kommt Snoop Dogg daher. Der Edomiter, er war Aufseher über die Hirten Sauls. Oh oh, jetzt wird's brenzlig. David hat gedacht, er kann die Sache so hinbiegen, die Priester, die sind hier eh in dem Kaff, irgendwo abgeschieden im Heiligtum, die hören keine Nachrichten, kriegen keine Zeitung, die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was abgeht am Königshof. Und dann plötzlich schaut er auf und sieht da den Doeg, ein Edomiter, Ausländer. Und er war der Oberste von den Hirten, von Saul. Plötzlich hier ein Mann vom Königshof. Oh oh. Was jetzt? Jetzt ist er in einem gewissen Sinn ertappt. Er ist erwischt. Ganz sicher wird der Doeg dem König berichten, dass er dort war bei den Priestern. Was wird David machen? Wird er Buße tun? Wird er die Priester warnen? Seine Lüge bekennen? Nee. Er gräbt sich immer tiefer rein. Und das ist so mit Lügen. Wir lügen einmal und dann, um das zuzudecken, wir graben uns immer tiefer rein. Einzig rationale, richtige zu tun ist, zu sagen, Gott, ich habe missgebaut. Ich kehre um, es tut mir leid. Und David sagte zu Ahimelech, ist hier unter deiner Hand ein Speer oder ein Schwert? Denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. Und der Priester sagte, das Schwert des Philisters Goliath, den du in der Binnental erschlagen hast, siehe, es ist in ein Oberkleid gewickelt hinter dem Ephod. Wenn du dir das nehmen willst, so nimm es, denn außer diesem ist kein anderes da. Und David erwiderte, seinesgleichen gibt es nicht. Gib es mir. Also dieses Schwert von dem Riesen Goliath aus Gath, das war da eingewickelt in einen Priesterschurz, wahrscheinlich als Andenken an den großen Sieg, den der Herr geschenkt hat. Und David reißt sich jetzt das Schwert Goliaths unter den Nagel. Krass, wie hat er das Schwert bekommen? Er hat einfach dem Herrn vertraut, Steinschleuder mitgehabt, ist voll Glauben dem Herrn entgegengelaufen. Hat zu König Saul gesagt, hey, mit deinen Waffen kann ich nichts anfangen, mit deiner Rüstung. Geistlich gesehen, wir kämpfen nicht mit fleischlichen Waffen, mit menschlichen Dingen, mit menschlicher Weisheit, Tricks irgendwo, Intrigen, wo wir Leute fertig machen. Wir kämpfen mit geistlichen Waffen. Vertrauen auf den Herrn. Und der Herr hat einen wunderbaren großen Sieg geschenkt. Aber jetzt in seiner Panik, in seiner Angst, in dieser Lüge, in diesem Kompromiss, in dem er schon drinnen steckt, sagt er, wo ist das Schwert von Goliath? Oder hast du ein Schwert? Hier ist das Schwert Goliaths, gib es mir. Jetzt reißt er sich das unter den Nagel. Wieder, er vertraut auf seine eigenen Fähigkeiten, versucht sich selber da irgendwie rauszuschaufeln mit menschlichen Tricks, bewaffnet sich jetzt. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag. Keine Umkehr, keine Buße, er ist am Davonlaufen. Hey, wenn du am Davonlaufen bist von Gott, dann bleib stehen, bekenn deine Schuld vor ihm, dreh um und lebe in Gemeinschaft mit ihm, geh den richtigen Weg. Es wird immer schlimmer hier. Er läuft davon. Und er kam zu Achish, dem König von Gat. Warte mal, wo war Goliath nochmal her? Aus Gat, oder? Das war die Stadt der Philister. Und stell dir vor, jetzt kommt David mit diesem super großen Schwert von Goliath, was ihm da irgendwo runtergehangen ist, und geht geradewegs nach Gat in die Stadt von dem Typen, den er umgebracht hat, in die Stadt der Feinde. Er ist nicht ganz klar im Kopf, der David. Aber manchmal, wenn wir uns so von unserem Fleisch und von unserer Panik und unserem menschlichen Denken und diesem ganzen Intrigen übermannen lassen, dann tun wir dumme Dinge. Sehr dumme Dinge. Meisten von uns kennen das. Ich habe schon sehr dumme Dinge getan in meinem Leben. Und hier haben wir David, ein Mann nach Gottes Herzen, ein Mann, der berühmt ist als Nachfolger Gottes, der eines Tages gut unterwegs war mit dem Herrn und geistlich fit drauf und hat einen Durchhänger hier. Und er läuft zu den Heiden. In die Welt, würden wir heute sagen, wo die Feinde Gottes rumhängen. Wieder, wo läufst du hin? Wo laufe ich hin, wenn wir in so einer Krise sind in unserem Leben? Laufen wir zum Herrn oder laufen wir zurück in die Welt? Dort, wo wir herkommen. Ah, ich bin enttäuscht, ich habe das Gefühl, ich bin von Gott im Stich gelassen, obwohl das nicht stimmt. Ich fühle mich überwältigt, enttäuscht vielleicht, verletzt. Und ich renne zurück in die Welt, zu meinen alten Freunden, zum Alkohol vielleicht, wo ich früher meine Probleme ertränkt habe. Oder in die Disco, reiß mir ein paar Mädels auf, versuche mich so abzulenken. Oder zu der Seifenoper und benebel meine Sinne, dass ich nicht dran denken muss an das, was mir gerade hier passiert. Läuft zurück in die Welt. Denkt dort Trost zu finden. Leute, die Welt hat keinen Trost. Als Christ schon überhaupt nicht. Als Christ wirst du nie glücklich sein, wenn du wieder zurückgehst. Weil du hast den Heiligen Geist in deinem Herzen, der dich immer erinnert, hey, du bist auf dem Holzweg. Du kannst Sünde nicht mehr genießen. Als Christ. Und das ist gut so, das ist das Werk des Heiligen Geistes in dir. Also lauf nicht zurück in die Welt, zu den alten Freunden, zu Sex, zu Drogen, zu Alkohol, zu Unterhaltungszeug. Es kann dir nicht helfen mit deinen Problemen, nicht wirklich. Du kannst nicht davonlaufen. Der Herr ist der, bei dem wir Schutz finden. Er ist ein Fels. Er ist eine Burg, sagt uns David in den Psalmen, für die, die zu ihm hinlaufen. David macht eine sehr dumme Sache hier. Läuft zurück zu den Feinden Gottes, weil er denkt, da bin ich irgendwie sicherer. Und seht hier, die Knechte des Achish, dieses Königs von Gad, sagen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm bei Reigensängen gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Das war auch ein Hit hier im Land der Philister. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr von Achish, dem König von Gad. Man, so blöd, was hat er David gedacht? Er rennt hier mit dem Schwert von Goliath an seiner Seite mitten nach Gad hinein und denkt, es kann verborgen bleiben. Die Leute haben ihn gleich erkannt, hey, bist du nicht der David? Bist du nicht der Christ? Der so ein tolles Zeugnis hatte? Hey, es ist traurig, wenn die Heiden, wenn die Feinde Gottes, die von Gott nichts wissen wollen, wenn die uns Christen zurechtweisen und sagen, hey, was machst denn du da? Das hätte nicht erwartet, dass ich dich hier treffe, in dem Laden. Oder in dem Pub oder wo immer, in der Klick. Was machst denn du da? Wir können nicht verborgen bleiben. Gott ist am Wirken in unserem Leben. Und da ist was in unserem Leben, was den Leuten auffällt. Und wir werden uns nie wohlfühlen an diesen Orten, wo wir eigentlich nicht sein sollten, an diesen Orten des Kompromisses. Und es kann nicht verborgen bleiben. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Das können wir ihm glauben. Das wäre so, wie wenn heute irgendein israelischer General in den Gazastreifen gehen würde, ganz allein. Das ist das Land der Philister übrigens. Er würde nicht lange leben. Genauso hier, David war berühmt für seine Siege gegen die Philister. Und er hat die Panik, er hat die Hose jetzt richtig voll. Und wieder seine Tricks. Vers 14, und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinem Bart fließen. Wenn ich das lese, ich stelle mir immer so vor von Johnny English, wo der den falschen Leichenwagen verfolgt und dann die Leute da verhaften will und auf dem Sarg rumtanzt und am Schluss stellt er sich dann auch so als ein bisschen irrer, so. Stell mir David vor, wo er hier mit dem Schwert von Goliath durch Gat läuft. Lass den Schleim da in seinen Bart fließen. Das war natürlich eine Schande damals. Er ist absolut traurig eigentlich. Er macht dich zu einem absoluten Trottel. Total erniedrigt sich hier. Und vielleicht ist das Werk des Herrn in seinem Leben, wo Gott ihn demütigt. Wie traurig das ist, oder? Hier ein Mann, der ein wunderbares Zeugnis hatte und dann hat er alles versaut. Und er gilt als der Irre. Blub, 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 blub. Das sagte Achish zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir am Wahnsinnigen, dass ihr diesen hierher gebracht habt, bei mir zu toben? Das war kein Kompliment für die Knechte von Achish, für die Bewohner von Gat. Fehlt es mir an Wahnsinnigen? Wir sind schon so ein Irrenhaus hier, dass ihr diesen hierher gebracht habt, bei mir zu toben. Soll der in mein Haus kommen? Es war schon schlau, was David gemacht hat. Wahnsinnige, die galten damals als von Gott geschlagen. Und das wäre gegen jeden Anstand gewesen, einen Verrückten umzubringen oder zu quälen. Deswegen macht David das. Er versucht so seinen Kopf durch die Schlinge zu ziehen. Und wisst ihr was? Es funktioniert. Es funktioniert. Er verliert nur dabei sein ganzes Zeugnis. Es ist traurig in unserem Leben, wenn das passiert. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne es in meinem Leben, wo ich Dinge getan habe, Entscheidungen getroffen habe, die schlicht und einfach blöd waren und wo ich mein Zeugnis zumindest vor gewissen Leuten versaut habe. Wo Leute sagen, hey, du bist Christ. David, wahnsinnig gedemütigt hier. Anderer Aspekt von dem Ganzen, wenn wir das so lesen, denken wir, David ist total daneben. Hey, der ist zurückgegangen in die Welt, der ist abgefallen vom Herrn. Kannst vergessen, den Typen. Der ist weg vom Fenster. Wie kann der das tun? Was fällt ihm ein? Ich würde das nie machen. Wir verurteilen Leute leicht. Wenn wir hier nur das Äußere sehen, was hier vorgeht, würden wir den David abschreiben. Wir würden sagen, den Typen kannst du total vergessen. Der ist zurück in der Welt, in seinem alten Lebensstil drin. Der will von Gott nichts mehr wissen. Den schreiben wir ab. Aber wir Menschen, wir sehen das Äußere. Aber Gott sieht auf das Herz. Haben wir schon gelernt. Im ersten Buch Samuel. Und wir müssen die Psalmen aufschlagen, um zu erfahren, was in David seinem Herzen vorgeht. Und ich finde das wunderbar, dass wir das parallel studieren dürfen hier. Dass wir die äußere Geschichte haben, die Fakten sozusagen hier, und dann aber in den Psalmen, wo David sein Herz ausdrückt. Und vielleicht schlag mal auf Psalm 56 mit mir. Der wurde geschrieben, wie wir im Vers 1 sehen, als die Philister ihn zu Gat ergriffen. David hat noch immer ein Herz nach Gott. Er ist total am falschen Ort, er ist total in Kompromissen, er macht das Falsche, aber er hat sich nicht von Gott abgewandt, völlig in seinem Herzen. Er hat Sehnsucht nach ihm, und das ist das Wunderbare, wenn wir als Christen am falschen Ort sind, dass der Heilige Geist uns zurückzieht in die richtige Richtung und dass wir uns nicht wohlfühlen. Irgendwo gibt es einen Vers in der Bibel, in den Sprüchen auch, dass eine Sau immer wieder zurückkehrt zu ihrem Schlammloch. Aber wisst ihr was? Wir sind Gott sei Dank keine Sau mehr. Wir sind immer dasselbe. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Und so fühlen wir uns nicht mehr wohl in dem Drecksloch. Und Gott versucht uns zurückzuziehen. Das ist dieser Prozess, was wir hier jetzt im Leben von David sehen. Und er betet, er sagt, zeig mir gnädig, oh Gott. Denn es stellen mir Menschen nach. Den ganzen Tag bedrängt mich ein Streitender. Meine Feinde stellen mir den ganzen Tag nach. Ja, viele bekämpfen mich von oben herab. An dem Tag, da ich mich fürchte, ich vertraue auf dich. Wir sehen auf der einen Seite schon diese Verzweiflung und diese Furcht in seinem Herzen, dieser Horror. Auf der anderen Seite dieser Wunsch, an Gott festzuhalten. Ich vertraue auf dich. Auf Gott sein Wort rühme ich. Auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Was sollte Fleisch mir tun, das können Menschen mir antun. Und dann wieder fällt er zurück, sagt, den ganzen Tag tadeln sie meine Worte, alle ihre Gedanken sind gegen mich, zum Bösen. Sie greifen an, verstecken sich, sie beobachten meine Fersen, weil sie meiner Seele aufleuern. Er ist schon fast so paranoid ein bisschen. Soll es bei ihrer Bosheit Rettung für sie geben? Im Zorn stütze die Völker nieder, oh Gott, Gott, hilf mir. Meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Klagt hier Gott sein Leid, dann werden meine Feinde ablassen an dem Tag, da ich rufe. Dieses habe ich erkannt, dass Gott für mich ist. Auf den Herrn sein Wort rühme ich, auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Auf mir liegen, oh Gott, deine Gelübde. Ich werde dir Dankopfer einlösen. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle von dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Da hat sich was getan in dem Herzen von David. In dieser Zeit, wo er an einem falschen Ort war, mit den falschen Leuten rumgehangen ist, das Falsche getan hat, hat Gott gewirkt in seinem Herzen. Und wir sehen auch in diesem Psalm wieder diese Veränderung, wo er geht von völliger Panik in seinem Herzen und völliger Verzweiflung hin zu Gott, wo er sich zu Gott hinwendet und am Schluss wirklich diese Hoffnung hat. Ja, ich werde ihm Dankopfer opfern. Und der Herr wird mich retten. Und er wieder neue Hoffnung fasst und ja, in seinem Herzen zurückkommt an den Platz, wo er sein sollte, zu dem Herrn. Das sagt mir eines, wenn ich diese innere Geschichte und die äußere Geschichte Davids lese, dass wir nicht richten sollen, wie Jesus uns sagt im Neuen Testament. Wir sind oft so leicht dabei, Leute abzuschreiben und zu sagen, der ist in der Welt, von dem will ich nichts wissen. Aber wir sehen ja das Herz. Es gibt immer Hoffnung, Leute. Und viele Männer Gottes haben das erlebt in ihrer Vorbereitungszeit. Gott formt hier einen Psalmisten. Gott formt hier einen König. Abraham, sein Durchhänger, wo er gelogen hat, dass seine Frau eigentlich seine Schwester ist. Und dieselbe Situation, wo die Heiden dann entrüstet waren drüber und gesagt haben, hey, sowas gibt es ja nicht mal bei uns, bei den Heiden. Was machst du da? Wir hätten hier uns fast mit einer Frau eingelassen und Ehebruch betrieben. Bist Christ? Das war Abraham. Ich denke an Noah, die dumme kleine besoffene Geschichte da im Zelt. Mit Folgen. Überlegen, wer fällt mir noch ein? Elia. Nachdem er so auf den Herrn vertraut hat, der Herr lässt Feuer vom Himmel fallen, dieses Wunder, Und Elia läuft davon, grabt sich in der Wüste ein und ist deprimiert und läuft weg. Hat einen Durchhänger in seinem Glauben. Petrus. Herr, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nie verlassen. Ich bin doch der Petrus, erinnerst du dich? Hast du gesagt. Ich bin ein kleiner Fels. Petrus, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Aber wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Viele Männer Gottes hatten solche Zeichen des Durchhängers in ihrer Vorbereitung. Und ich denke, wenn wir diese Leute getroffen hätten an ihren tiefsten Punkten, hätten wir die abgeschrieben. Aber wisst ihr, was Gott schreibt uns dann ab? Und vielleicht bist du in deinem Leben an so einem Tiefpunkt, wo du total in Kompromissen drin bist, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast, wo du an dem falschen Ort bist, auch geistlich gesehen. Gott ist nicht fertig mit dir. Er ist der Vater, der mit offenen Armen auf den verlorenen Sohn wartet, bis er zurückkommt. Bis er sagt, hey, ich sollte nicht hier bei den Schweinen sein, ich will zurücklaufen zu meinem Vater. Und er umarmt ihn und er wäscht ihn und er feiert ein Fest für ihn. Er nimmt ihn wieder auf. Preis dem Herrn für seine Gnade. Ich habe Durchhänge in meinem Leben. Ich bin Gott so dankbar für seine Gnade, dass er uns nicht abschreibt, dass wir zurückkommen dürfen an den Tisch seiner Gnade und wieder empfangen dürfen. Gott ist so gut zu uns. Seine Güte treibt uns zur Umkehr. Das ist es. Und ja, David hätte sich das alles sparen können. Ich hätte mir den Mist in meinem Leben sparen können. Die negativen Konsequenzen sind immer da. David hat hier sein Zeugnis verloren vor den Philistern. Aber er hat Gott nicht verloren oder Gott hat ihn nicht verloren. Lass uns die Gnade Gottes nicht vergessen. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Also es hat gewirkt. Sein Trick zu einem hohen Preis, zwar, aber Gott hat es gebraucht, um ihn zu befreien. Gott hat ihm Freiheit geschenkt. Wir könnten hier Psalm 34 lesen. Er preise den Herrn. Da ist es, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. In dem Herrn soll sich freuen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn an seinem tiefsten Punkt und er antwortete mir. Denkt er gerade an Noah auch, an Jona. Der war auch so einer. Seinem tiefsten Punkt im Bauch des Fisches. Und er rief zum Herrn. Und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Der Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Die Engel des Herrn lagern um die her, die ihn fürchten und befreit sie. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mensch, der sich bei ihm bergt. Hört diese Worte von David, das hat Gewicht, oder? Wenn wir diese Hintergrundgeschichte kennen. Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Mann, so eine Gnade, dass er mir vergeben hat, dass er mich rausgeholt hat aus diesem Loch. Ich soll nicht mehr am Leben sein. Oh, Gott ist so gut. Und David kam von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, seine Familie, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ja Anführer. Seine Familie war sicher auch nicht sicher vor dem König Saul, sind geflohen, kommen zu David. Es hat ihm sicher gut getan. Freunde, Familie bei sich zu haben in dieser Höhle, in dieser schweren Stunde. Und dann kamen zu ihm noch lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde Anführer. Das war ein wunderbares Bild von uns, oder? Lauter Bedrängte und die verschuldet sind, die in Schuld stehen vor Gott, die Sünder sind, Leute mit erbittertem Gemüt, und die kommen zu David, so wie wir zum Sohn Davids, zu Jesus kommen dürfen. Und er nimmt uns auf und er heilt uns und er vergibt uns und er verändert uns. Diese Verschuldeten und Bedrängten und Erbitterten. Diese Leute sind zur größten Armee Israels geworden. Zur Elitetruppe. Hätte keiner gedacht, oder? Aber was ist passiert? Sie sind zu David gekommen und sind mit ihm rumgehangen. Und wir lesen auch hier im Psalm, schau gerade mal, welcher Psalm das drinsteht. Psalm 142 hat er auch noch geschrieben, in dieser Höhle zu dieser Zeit. Psalm 57. Oder es ist dann doch im Psalm 34. Genau hier, Vers 12 wollte ich hin. Ich glaube hier, es spricht er zu diesen Leuten, diesen Verschuldeten und Bedrängten und Erbitterten, die zu ihm kommen. Und er sagt, kommt ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettete er sie. Das sind jetzt die, die zu ihm ausschreien. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Spricht hier zu diesen Bedrängten. Er sagt ihnen, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, zerschlagenen Geistes. Er rettet sie. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten und die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. David fängt an, diese Männer zu lehren. Und sie werden von einer Gruppe von Bedrängten, von Flüchtlingen zu der Elitetruppe Israels. Das ist, was Gott mit uns macht. Wir sind diese Bedrängten und die Schuld haben und vielleicht Bitterkeit in unserem Herzen. Und Jesus will uns befreien davon. Und wenn wir nur zu ihm kommen, dem Sohn Davids, Jesus, Zeit mit ihm verbringen, mit ihm rumhängen, dann wird er uns verändern. Und dann werden wir ihm ähnlich werden. Und wir werden von so einer Chaotentruppe zu einer Elitetruppe, die Gott brauchen kann, die ein Zeugnis ist für ihn. Also wenn du in so einer Höhle bist, halt fest an Jesus. Lauf nicht in die Welt. Such nicht am falschen Ort. Er ist derjenige, wo wir Stärkung finden und Trost finden. Und er ist derjenige, der uns verändert. Er benutzt diese Umstände, um uns zu ändern. Und wo diese Leute hier durch Höhen und Tiefen gemeinsam mit David gegangen sind, ist es genauso in unserem Leben. Wenn wir in unseren Höhen und Tiefen gemeinsam mit Jesus durchgehen, dann werden wir immer stärker und können ihn besser kennen, seine Treue, seine Liebe, seine Güte, dass uns nicht im Stich lässt, dass er bei uns ist, gerade in diesen Zeiten. Und das macht uns wieder zuversichtlicher. Römer 5, 1, die Verse. Bedrängnis, das bewirkt Geduld oder Erfahrung in unserem Leben und das dann wieder größere Zuversicht, dieser ganze Kreislauf. Und am Ende sind wir gestärkt in unserem Glauben. Und wir sind Jesus ähnlicher geworden, weil wir ihn erfahren haben und weil das abfärbt, wenn wir mit ihm rumhängen. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zum König von Moab, lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab und sie wohnten bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Und der Prophet Gad sagte zu David, bleib nicht auf der Bergfeste. Also er bringt seine Familie, seine Eltern nach Moab, ist auch eine schöne Sache hier. Unser Denken ist oft, wenn es uns schlecht geht, oh, mir geht es so schlecht, ich kann mich nicht um andere kümmern, weil ich bin so arm und mir geht es so schlecht. Seht, was David tut. Er war in der Höhle, er war hier am tiefsten Punkt in seinem Leben. Da können wir sagen, die Höhle der Depression, wo diese Dinge über ihn hereingebrochen sind. Er saß in einem Loch. Und nebenbei, einige der wunderschönsten Psalmen sind aus dieser Zeit entstanden. Das ist auch was, was Gott in unserem Leben tut. In diesen Höhlenzeiten bringt er Psalmen aus unserem Leben hervor. Er benutzt das Ganze. Aber David hat auch nicht gesagt, oh, ich bin so arm, mir geht so schlecht, ich kann nicht anderen dienen. Ich kann mich nicht um meine Eltern kümmern, weil ich hänge selber so drin. Nee, das ist oft gerade ein Schlüssel. Joni Erickson, diese Frau, die gelähmt ist von Kopf hinunter durch einen Sportunfall, die hat gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, den es noch schlechter geht und fang an, dem zu dienen. Und dir wird es besser gehen. Das ist der Schlüssel, dass wir nicht um uns selbst kreisen, sondern auf Gott schauen und auf andere und anfangen, anderen zu dienen. Leute, dann wird es dir besser gehen. Das ist beste Medizin gegen Depression. Und er kümmert sich hier um seine Eltern, bringt sie nach Moab. Warum denkt er nach Moab? Hat er entfernte Verwandte dort? Erinnert ihr euch noch, wer? Ruth, die Moabiterin. Es war die Urgroßmutter von David. Und er bringt sie zu dem König von Moab, war ihm offensichtlich wohlgesonnen. Und der Prophet Gad sagte zu David, bleib nicht auf der Bergfeste, geh hin und begib dich in das Land Juda. Und David folgt dem Herrn, der Herr hat ihn wieder neu gestärkt, er folgt dem Wort des Herrn und er ging weg und kam nach Jahreth. Und jetzt hören wir noch die traurige Geschichte von der Folge von Davids Lüge. Krasse Konsequenzen. Zeigt uns ganz eindrücklich, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Oft nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Und Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Als David noch alleine geflohen ist, konnte er sich noch relativ einfach verstecken. Aber hey, wenn jetzt hier 400 Mann rumziehen, das kann nicht leicht verborgen bleiben. Und Saul hatte da seinen Geheimdienst, die waren fit. Und er hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien. Saul aber saß in Gibea unter der Tamariske auf der Höhe, seinen Speer in der Hand und alle seine Knechte standen bei ihm. Saul ist total durchgeknallt. Hier sitzt er mit einem Speer in der Hand und wenn Saul einen Speer in der Hand hat, ist es kein gutes Zeichen, haben wir schon gesehen. Der wirft schon mal gern mit seinen Speeren auf andere, die ihm im Weg stehen oder die ihm Konkurrenz sein könnten. Eifersucht ist eine furchtbare Sache. Saul ist zerfressen hier von Eifersucht, weil die Frauen gesungen haben, David hat 1000, Saul hat 1000 erschlagen, aber David seine 10.000. Eifersucht frisst ihn auf und er wird immer irrationaler, immer verrückter. Wir können uns das nicht leisten in unserem Leben, dass wir Bitterkeit und Eifersucht und Hass zulassen. Wir müssen es bekennen und dem Herrn bringen und uns freimachen lassen davon. Wenn du in so einer Leiterposition bist, pass besonders auf, dieses Konkurrenzdenken, ich darf andere nicht hochkommen lassen neben mir. Sobald du dann nur ein bisschen was in deinem Herzen entdeckst, müssen wir gleich zu Jesus bringen und bereinigen, ihm das bekennen. Das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben. Hey, ich will nicht so enden wie Saul, einer, der mit dem Speer da sitzt und alle aufspießt, die ihm irgendwie Konkurrenz werden können. Das ist eine furchtbare Sache. Saul ist hier ein Gefangener von seiner eigenen Illusion eigentlich. Er spinnt hier irgendwelche Konspirationen und Verschwörungen zusammen, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Und er bringt im Zuge dessen alle um, die ihm irgendwie im Weg stehen. Die ihm irgendwie komisch anschauen. Wir müssen aufpassen, dass wir nie an diesen Punkt kommen. Der ein guter Leiter ist, der sich selber ersetzt. Der andere zu Jüngern macht. Kein Konkurrenzdenken. Wir wollen andere bevollmächtigen und zurüsten. Nicht runterdrücken und kleiner machen, dass wir irgendwie größer sind. Da machen wir uns selbst mit klein. Das sind keine großen Leute, die andere niedrig halten müssen aus Menschenfurcht wieder. Konsequenz von Menschenfurcht. Das ist wahrlich eine Falle. Er steht hier mit allen seinen Knechten. Und Saul sagte zu seinen Knechten, Vers 7, die um ihn standen, hört doch, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Felder und Weinberge geben, euch alle zu Anführern über 1000 und zu Anführern über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt. Seht, er sieht überall eine Verschwörung jetzt. Und er sagt zu diesen Leuten, hey, ich bin Benjaminiter, ihr kommt aus dem Stamm Benjamin, David ist aus Juda. Wird er auch so eine Freundelwirtschaft machen wie ich hier? Wird er euch diese Posten verschaffen? Was ist los mit euch, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt? Alle sind gegen mich. Alle, die hassen mich. Niemand hat mich lieb. Nur ich liebe mich. Volles Selbstmitleid hier. Und da ist keiner, der es meinem Ohr öffnet, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Mein Sohn Jonathan, der hat sich befreundet mit dem Sohn Isais. Wieder abfällige Bemerkung. Sagt nicht David, sagt nicht der, der Zehntausende erschlagen hat, oder mein Leibwächter, mein Schwiegersohn. Nee, der Sohn Isais, dieser Bauernlümmel. Und keiner ist unter euch, der sich um mich grämt und es meinem Ohr öffnet hätte, dass mein Sohn meinem Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt hat, wie es heute offenkundig ist. Alle Verschwörer, mein Sohn, der David, ihr auch. Absoluter Verfolgungswahn hier, absolut durchgeknallt. Da antwortete der Edomiter Doeg, dieser Rapper, der bei den Knechten Sauls stand und sagte, ich sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Verpflegung und das Schwert des Philisters Goliath gab er ihm auch. Haha, Doeg petzt jetzt. Und er tut das wahrscheinlich auch, um den Zorn und die Eifersucht, die Verschwörungstheorien irgendwie von sich selbst abzulenken, von den Leuten, die hier bei Saul waren, und auf die Priester von Nob zu lenken. Da sandte der König hin und ließ den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, rufen, sowohl das ganze Haus seines Vaters, alle Priester in Nob. Und sie kamen alle zum König. Und Saul sagte, höre doch, Sohn Ahitubs. Er antwortete, hier bin ich, mein Herr. Und Saul sagte zu ihm, warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er als Verräter an mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist? Ahimelech antwortete dem König und sprach, wer unter all deinen Knechten ist wie David, treu, Schwiegersohn des Königs, dazu Anführer deiner Leibwache und geehrt in deinem Haus? Habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen, dass er fern von mir? Hey, ich habe keine Ahnung, wer ist wie David? Er ist dein Schwiegersohn, er ist dein Anführer deiner Leibwache. Er ist treu. Der König lege solches meinem Knecht nicht zur Last, auch nicht dem ganzen Haus meines Vaters, denn dein Knecht hat von all dem nichts gewusst, weder Großes noch Kleines. Hey König, wir haben keine Ahnung. Wir haben gedacht, David ist treu, war er auch. Nur König Saul war paranoid. Aber der König sagte, sterben musst du, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Und der König sagte zu den Leibwächtern, die um ihn standen, tretet her und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist und weil sie wussten, dass er auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht haben. Alles, was nur irgendwie nach David riecht, muss aus dem Weg geschafft werden. Absolut durchgeknallt. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen. Müssen wir denen zugutehalten, das waren mutige Männer, die gesagt haben, König, wir verweigern deinen Befehl. Das ist nicht richtig, was du hier befehlst. Die haben Mut gehabt. Alle Achtung. Hätte sie ihren Kopf kosten können. Da sprach der König zu Doeg, tritt du heran und mache die Priester nieder. Und Doeg, der Edomiter, trat heran und er machte die Priester nieder und tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinerne Ephod trugen. Die hingeschlachtet, ein Gemetzel hier. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes, Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes, löscht die ganze Stadt aus. Absolut verrückt, absolutes Gemetzel hier. Das ist, wo wir enden, wenn wir das spielen lassen in unserem Leben und weiterlaufen lassen, Eifersucht und diese Hassgedanken und Verschwörungstheorien. Ist zerstörerisch, sehr zerstörerisch. Und es kam ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, mit Namen Abiatar und floh zu David. Warum ist er zu David gelaufen? David war in einem gewissen Sinn mitschuld, oder? Warum lief er zu David? Ich glaube, es kann nur Gottes Hand gewesen sein. Wo Gott Menschen versöhnt, wo wir das nie für möglich halten würden. Vielleicht gibt es einen Menschen in deinem Leben, der dich verletzt hat. Nur du bis jetzt gesagt hast, hey, mit denen haben wir abgeschlossen. Gott kann es heilen, Gott will das heilen. Gott möchte, dass wir versöhnt sind. Und die Bibel sagt uns, soweit es an uns liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn die anderen nicht wollen, okay, wir können nur so weit gehen, wie wir gehen können. Aber lasst euch nicht anstecken oder diese Bitterkeit in euch reinfressen, dass hier so eine Wurzel der Bitterkeit wächst. Und wir dann handeln aus so paranoiden und verletzten Gefühlen. Und er floh zu David. Vielleicht war es auch der einzige Ort, wo er gehofft hat, Schutz zu finden. Abiatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn umgebracht habe. Und da sagte David zu Abiatar, ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Bleib bei mir, fürchte dich nicht, denn wer nach meinem Leben trachtet, trachtet auch nach deinem Leben. Bei mir bist du in Sicherheit. Oh Mann, das muss David getroffen haben. Alle Priester von Nob, ganze Stadt ausgelöscht. Und David sagt, ich wusste es, wegen meiner Sünde, wegen meiner Lüge, wegen meiner Schuld. Das tut am meisten weh, oder? Wenn wir missbauen und andere werden mitverletzt. Und ich kenne solche Situationen in meinem Leben, wo ich missgebaut habe und andere haben bis zu einem gewissen Grad mitbezahlt. Und das tut weh. Entscheidungen haben Konsequenzen. Lass uns den rechten Weg gehen. Wir haben es nicht nötig zu lügen. Wir haben es nicht nötig, was vorzumachen. Wir haben es nicht nötig, in die Welt zurückzulaufen. Wir haben einen wunderbaren Herrn, der unser Fels ist. Und wenn du heute an so einem Punkt bist, wo du sagst, ja, da gibt es Kompromisse in meinem Leben. Ich bin an einem Ort, wo ich nicht sein sollte. Ich bin nach Gad gelaufen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, nie zu früh, um zu sagen, hey, halt. Ich habe erkannt, das ist falsch. Ich kehre um. Ich laufe zurück zu meinem Herrn. Und der Herr wartet mit offenen Armen. Er ist so wunderbar. Und wir können ihn wieder preisen. Und er ist nicht zu Ende so mit uns. So wie er auch mit Abraham und Jona und Noah und Petrus und all diesen anderen, die ihre Gatterfahrungen hatten, nicht fertig war. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Und er will aus uns Bedrückten und Schuldigen und bittern Leuten seine Kinder machen. Und eine schlagfähige Armee zu Helden Gottes. Das ist, was die Menschen geworden sind, die mit David rumgehangen sind. Das ist, was wir werden, wenn
wenn wir mit Jesus rumhängen. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass es praktisch ist. Danke für diese vielen praktischen Lektionen. Herr, ich bete, dass jeder das mitnehmen kann, was für ihn persönlich ist. Ich danke dir, dass du uns persönlich ins Herz sprichst. Und ich bitte dich, dass wir darauf reagieren. Vielleicht noch heute Abend. Vielleicht ist heute Abend noch der Punkt, vielleicht einen kleinen Spaziergang zu machen und Dinge mit dem Herrn zu besprechen und in Ordnung zu bringen.